Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Heute nicht der Podcast, sondern wieder der Talk. Andreas und ich haben uns wieder einen Gast eingeladen. Wir wollen heute mal drüber reden, wie es ist, Prüfungen als Hubschrauberpilot abzulegen, privat und beruflich. Und dazu haben Andreas und ich uns noch den Yannick eingeladen. Grüß dich, Yannick.
Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
Und hallo Andreas natürlich. Dich wollen wir nicht vergessen.
Hallo Tim, grüß dich. Danke.
Ja, der Yannick ist ein Flugschüler von Andreas gewesen, ist mittlerweile auch fertiger Berufshubschrauberpilot. Von daher übergebe ich mal an dich, Andreas, dass du den Yannick so ein bisschen einleiten kannst hier.
Okay, also ja, wie Tim eben schon erzählt hatte, Yannick ist ja ein Schüler, kann man ja nicht sagen. Ich habe ihn ja nur geprüft. Er ist ein Bewerber von mir sozusagen, wenn man es mal in Luftfahrtbundesamtssprache machen will. Also Yannick hat bei einer Flugschule südlich von Frankfurt, bei der Helitrans Air, hat er seine Ausbildung gemacht und kam dann damals schon zu mir als PPL-Bewerber sozusagen. Man nennt das nicht Prüfling, man will das nicht so hart machen, sondern man sagt dazu immer Bewerber. Und damals wurde das noch vom Amt zugeteilt, beim PPL vom Amt zugeteilt, wer der Prüfer ist. Da hatten wir also, glaube ich, Glück. Dann scheint es irgendwie doch so einen Eindruck hinterlassen zu haben, ohne mit Lorbeeren zu werfen, dass er dann gesagt hat, beim Berufspiloten Andreas will ich dich auch nochmal als Prüfer haben. Und so haben wir jetzt schon zwei Prüfungen miteinander verbracht. Und das Thema ist ja heute, wie gesagt, Prüfungen. Und da ist natürlich spannend, wie fühlt man sich bei so einer Prüfung? Selbst ich als Prüfer bin in der Prüfung immer noch aufgeregt. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, wenn man Prüfer ist, dann ist es irgendwie weg. Ich habe ja letztes Jahr jetzt zuletzt meine große IA-Prüfung gehabt. Menscheskinder. Da war ich echt aufgeregt, wahrscheinlich schlimmer als Yannick, würde ich sagen. Aber Yannick, vielleicht willst du mal erzählen, wenn du so mal zurückblickst, PPL-Prüfung, das war ja so die erste große Hürde. Oder gab es vorher schon irgendeine andere Geschichte, wo du gesagt hast, nee, da war ich bei einem Zwischencheck auch schon, das ist irgendwie, oder warst du da ganz lässig, wie war das bei dir damals?
Also der erste praktische Check, den ich jemals hatte, das war der erste Solo-Check, den man quasi machen muss, bevor man das allererste Mal alleine fliegen darf, sprich in die Platzrunde. Da war ich eigentlich noch ganz selbstbewusst, ganz souverän, würde ich behaupten. Bei der PPL-Prüfung an sich war ich dann schon ziemlich aufgeregt. Es war halt einfach die erste Prüfung im Luftfahrtbereich, die ich jetzt irgendwie mal machen durfte vor allem auch. Und auf der einen Seite denkt man sich natürlich, okay, ich wäre jetzt nicht prüfungsreif geschrieben worden, wenn die Fluglehrer meinten, das wird nichts. Aber dennoch ist man natürlich total aufgeregt. Also man kommt da morgens an und hofft, was passiert in der Prüfung, kriege ich das alles hin und es darf nicht schief gehen und so weiter. Und ich sag mal, bei der allerersten Prüfung hat man noch gar nicht so richtig das Gefühl dafür, was wird jetzt wirklich von einem verlangt. Natürlich, man weiß jetzt, okay, ich muss jetzt wahrscheinlich ein bisschen navigieren. Ich habe ja vorher den Flugauftrag von Andreas dann auch bekommen. Aber was jetzt dann in der Prüfung tatsächlich auch gefragt wird, wie funktionieren die Autorotationen, wo machen wir die überhaupt, muss ich ein VIO anfliegen und so weiter, das kommt ja dann alles erst auf einen zu. Und das ist dann schon ziemlich aufregend, wenn man dann erst noch so ins Unbekannte startet sozusagen.
Hast du irgendwie versucht sozusagen zu lockern, dich abzulenken oder wie bist du damit umgegangen mit der Aufregung?
Ja, also ich bin grundsätzlich ein sehr kommunikativer Mensch und irgendwie auch sehr sozial, würde ich einfach mal so in den Raum werfen. Ich habe mich also viel mit Freunden unterhalten tatsächlich, auch Freunde, die aus der Luftfahrt kommen. Mein bester Freund zum Beispiel ist selbst auch Pilot. Das war dann immer ganz schön. Dann konnte ich dann immer anrufen, habe dem auch ein bisschen die Sorgen erzählt, habe ihn gefragt, wie er das so sieht, wie er so seine Prüfung wahrgenommen hat. Und das hat mich dann immer ganz gut runtergebracht. Oder mal Fluglehrer des Vertrauens, mit denen ich am meisten geflogen bin, die habe ich dann auch nochmal gefragt. Ja, teilweise dann auch zu ganz unchristlichen Zeiten noch mal kontaktiert und gefragt, wie das denn noch mal ablief. Und kurz vor der Prüfung hat man dann, wie man das wahrscheinlich noch aus der Schule kennt, auf einmal auch so ein Gefühl, jetzt habe ich alles vergessen, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Da mussten dann die Fluglehrer auch ab und zu mal ein bisschen, zu Zeiten antworten, die sie wahrscheinlich eigentlich was anderes hätten machen wollen.
Auf welchem Muster? Genau. Ja? Ach, guck mal, gleiche Frage.
Gleiche Frage, ja.
Auf welchem Muster hast du denn erstmal deinen PPL gemacht und deine Prüfung?
Ich habe meinen PPL auf der Capri G2 gemacht. Da habe ich auch meine ganzen Stunden bis zum PPL drauf geflogen. Und auch in der Stundensammelphase bin ich die Capri dann noch weiter geflogen. Und zum CPL-Teil bin ich dann auf die Robinson R44 gewechselt. Und auf der habe ich dann auch meinen CPL-Teil nachher gemacht. Genau. Also auch die Prüfung dann auf der R44. Also ich habe Andreas schon in beiden Mustern begleitet. Oder er mich, besser gesagt. Betreutes Fliegen sozusagen.
Was meinst du, welches Muster liegt dir eher? Gibt es da irgendwas oder sagst du, nee, kein Unterschied?
Ich muss sagen, die Capri habe ich am Ende lieben gelernt, aber ich bin sie auch über 100 Stunden geflogen. Die 44 war mir dann ja, ich sag mal, noch so ein bisschen schwammig am Anfang, weil ich bin sie erst, jetzt muss ich überlegen, 25 Stunden geflogen, als ich die Prüfung gemacht habe. Da war sie mir dann doch ein bisschen unbekannter. Letzten Endes gefällt mir die 44 allerdings viel, viel besser. Einfach auch mehr Leistung dabei. Es ist ein bisschen mehr Hubschrauberfliegen. Ich meine, die Capri, ja, ich bin jetzt halt auch sehr groß. Dadurch kommt natürlich auch immer ein gewisses Gewicht mit, ja, damit. Und die Capri war da schon immer schnell an Belastungsgrenze, gerade mit einem Fluglehrer, der dann vielleicht genauso groß war. Also ich komme nah an die 2 Meter mit einem Fluglehrer, der auch an nah an 2 Metern ist. War es dann schon immer ein Abenteuer, mit diesem Hubschrauber auch in die Luft zu kommen. Also da ist die 44 mir deutlich lieber.
Aber mach mir keine Angst, ich spiele ja auch mit dem Gedanken, in die Capri einzusteigen und da ein bisschen was zu machen.
Ja, es ist, bei dir fällst du natürlich auch mit dem Schüler, ne? Also wir haben auch manche Schüler dabei, die waren tatsächlich so, wie sagt man, ja, die wogen winzig. So wenig, genau, winzig kann man auch sagen, wenn man so, die durften die dann tatsächlich nicht mal alleine fliegen. Also da war es dann vom Gewicht her schon viel zu wenig. Aber der Capri sind das halt einfach auch kleine Werte, in denen man darum spielt. Also da sind bis zwischen zu viel und zu wenig jetzt nicht so viel Kilogramm, wie man vielleicht denken würde, wie es bei einem Hubschrauber ist. Trotzdem super Hubschrauber, ja. Also Capri natürlich trotzdem total toll. Also ich habe die auch lieben gelernt, so ist es nicht. Aber die 44 ist für mich jetzt einfach eher mein Hubschrauber geworden.
Nur mal größer sozusagen. Wie ist denn das, wenn du zurückdenkst an deine Theorieprüfung? Also du hast ja 2 gemacht, einmal für den PPL und einmal für den CPL. Kann man das mit der Aufregung vergleichen oder legt sich das genauso schnell oder doch nicht? Oder?
Also Theorieprüfung PPL, muss ich sagen, fiel mir sehr leicht, weil da die Vorbereitung aber auch einfach super war und das, was abgefragt wird, auch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr leicht ist, finde ich. Also da war jetzt die Anforderung auch wirklich gering, ohne jetzt mir irgendwie Lorbeeren aufsetzen zu wollen, aber da war es schon, das kann man gut schaffen, das kann jeder gut schaffen, würde ich behaupten. Beim CPL war es dann was ganz anderes, weil erstens gehe ich nicht zum Regierungspräsidium, wo man irgendwie auch der Held ist. Bei manchen, wenn man da als Luftfahrer, wie wir da mal betitelt wurden, ankommt, sondern man ist beim LBA und da sind auch viel mehr Prüflinge. Also wir hatten in dem Raum passen, glaube ich, so um die 30, 40 Leute rein und da ist man quasi nur eine Nummer. Man geht dann da diese riesen Treppe hoch, ist in diesem total ja schönen Gebäude, muss man einfach sagen, und es ist alles so modern und jeder um einen herum will Berufspilot werden oder ist es schon. Und ja, da steigt die Aufregung dann doch nochmal einiges an. Vor allem das Wissen, was da abverlangt wird, ist natürlich viel, viel höher. Und gerade im neuen Syllabus waren da wirklich dann auch große Hürden zu nehmen. Ich denke, da kann jeder Flugschüler im neuen Syllabus momentan ein Lied von singen. Ich hatte das in der ersten Folge bei euch ja auch gehört. Mit dem neuen Syllabus kam da ein großer Umbruch. Ja.
Naja. Ja. Es muss wohl schlimmer geworden sein. Also wie ich das gehört habe, prasseln so viele gerade in Principles of Flight durch.
Ja.
Ganz schlimm.
Ja, also ich habe, kann ich kurz mal erzählen, also es gab ja den alten und den neuen Syllabus und ich habe die Prüfung tatsächlich im alten Syllabus begonnen. Also ich habe meine Ausbildung im alten Syllabus begonnen. Dann hatten wir aber das Problem, dass durch Corona die ganzen Wartezeiten enorm nach hinten verzogen wurden. Mittlerweile ist es ja so, ich mache einen Vortest und in 2 Wochen nach dem Vortest kann ich dann auch problemlos zur Prüfung gehen. Das ist ein realistisches Ziel. Und wir hatten da teilweise Spitzenwartezeiten von 3,5 Monaten. Und dann wäre es uns einfach nicht mehr möglich gewesen, also unserem ganzen Kurs, das alles im alten Syllabus fertig zu machen. Das heißt, ich musste innerhalb meiner Theorieausbildung den Syllabus auch wechseln, wodurch mir auch mehrere Fächer wieder aberkannt wurden. Ich musste also mehrere Fächer mehrfach machen. Und ich habe also jetzt den direkten Vergleich alter Syllabus, neuer Syllabus und es sind wirklich Welten, das muss man leider sagen. Also es gibt immer mal wieder Schüler, die auch gute Fragen bekommen. Da haben wir auch welche bei uns in der Schule gehabt, die sind in 1 durchgegangen. Da muss ich auch meinen Hut vorziehen. Grüße an Ilja an dieser Stelle. Und das ist wirklich ja unglaublich, was einem da entgegenkommt. Also auf der einen Seite habe ich ganz gute Fragen, auf der anderen kommen dann so abstruse Fragen wie groß ist das Sandkorn in der Sahara? Also das ist wirklich eine Frage, die hatte ich dann in der Prüfung und da sitzt man natürlich einfach nur, fragt sich ja, also beim besten Willen, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja. Und, was ist die Lösung?
Ja, ich weiß nicht mehr, das ist alles Multiple Choice und die Lösung war noch so nah aneinander, dass man jetzt nicht hätte sagen können, okay, ja, 3 Zentimeter ist es nicht groß, ja, das waren alles Millimeterbereiche.
Weißt du, bei sowas reizt es mich da nach vorne zu gehen, zu fragen, Entschuldigung, ich habe hier eine Frage, Ost- oder Westsahara?
Ja, genau.
Also, das ist wirklich so abstrus, was da manchmal
Tag
kommt.
Oder Nachtsand?
Ja, es ist unglaublich. Ich hatte tatsächlich in GNAF auch eine Frage, da sollte ich Punkte auf einer Karte miteinander verbinden und dann dazu ein paar Berechnungen anstellen. Und ich habe wie ein Verrückter auf dieser Karte gesucht Und irgendwann dachte ich, ja, also der neue Syllabus ist zwar irgendwie crazy, aber die werden mir jetzt keine Karte geben, auf der der Punkt nicht drauf ist. Und ich habe gesucht und gesucht und gesucht und es läuft ja auch die Zeit ab. Und nach 10 Minuten habe ich immer gedacht, der Punkt ist auf dieser Karte einfach nicht drauf. Und dann bin ich nach vorne gegangen, habe sofort gesagt, hey, ich finde den Punkt nicht, ja, helfen Sie mir, was soll ich tun? Weil irgendwann, ja, so viel Zeit habe ich auch nicht in GNAF. Und dann musste man erst jemanden holen, der dann Ahnung hatte. Und dann kam tatsächlich raus, ja, die Karte war wirklich falsch. Ich konnte das gar nicht lösen. Es war wirklich einfach ein falsches Bild. Die Karte hatte diese Wegpunkte nicht drauf. Es war nicht zu lösen. Und das war dann schon, das zieht sich dann auch. Also ich meine, wenn man da hingeht, dann hat man mein Fach nicht bestanden. Und dann aus solchen Gründen vor allem, da muss man sich mental dann schon mal ein bisschen zusammenreißen. Vielleicht auch mal eine Woche was anderes machen und dann wieder neu anfangen. Wichtig ist, man muss immer wieder anfangen. Ja.
Stimmt, absolut richtig. Immer wieder anfangen, nie Rückschläge akzeptieren, immer wieder auf den Hosenboden setzen. Aber ich glaube, das ist beim LBA auch so Absicht. Da wird nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch Stressresistenz geprüft.
Das kann natürlich sein, ja. Das haben sie super gemacht, das kann ich sagen.
Hast du direkt einen anderen Punkt mit abgearbeitet? Wunderbar.
Ja, wunderbar. Also Stressresistenz, die habe ich wahrscheinlich mittlerweile von einem Grizzlybären. Also das ist, ich meine, man kriegt ja auch mit, was um einen herum passiert. Das ist dann schon, da geht man auch nicht als einziger frustriert nach Hause. Das muss man auch sagen. Ja, das ist dann auch mal ganz schön, wenn man als Kollektiv irgendwo dann auch ein bisschen schlecht gelaunt da rausgeht. Da geht es einem schon ein bisschen besser, als wenn man der Einzige ist und alle sagen, ach, ich fand das super, tipptopp, morgen fertig, ciao. Das ist halt...
Habe ich auch noch keinen gehört.
Ich heute auch nicht. Ich war lustigerweise auch mit der Polizeifliegerschule an demselben Tag da. Du hattest in der ersten Folge mal gesagt, im November war ein Kurs da, der es gemeldet hat. Mit genau denen saß ich tatsächlich auch da.
Ja.
Und wir saßen dann vor dem Raum, haben uns gemeinsam über die Fragen ausgetauscht. Und ja, naja, da
wird
man dann irgendwie auch eins. Ja.
Ja, weil genau die Geschichte mit dem Punkt, der gar nicht auf der Karte ist, habe ich gehört. Also den haben sie erzählt, ja.
Ja, genau. Und ich war derjenige, der es dir dann erzählt hat. Ja, ich erinnere mich noch dran, das war, ja. Ich meine, man ist in so einer stressigen Situation da und man sucht den Fehler erstmal immer bei sich, ist ja klar. Also ich gehe nicht davon aus, dass so eine Riesenbehörde oder EASA, die ja dahinter stecken, da jetzt so einen Fehler machen, aber dass man dann wirklich eine Karte kriegt, die nicht lösbar ist, okay. Ja.
Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast also praktisch Fächer doppelt schreiben müssen, weil ein Teil wurde dir wieder aberkannt. Korrekt, und zweimal den Syllabus sozusagen, also einen anderen sozusagen.
Richtig, genau. Also bei mir war es deshalb ein bisschen problematisch, weil ich hatte, also ich war das erste Mal da mit ein paar Fächern, habe ja auch außer eins alle von bestanden und musste dann davon die Hälfte nochmal neu schreiben. Hatte mich aber ja, bevor ich das wusste mit dieser langen Wartezeit, schon auf die nächsten 6, 7 Fächer vorbereitet. Das heißt, ich habe im alten Syllabus ja schon 6 Fächer mehr vorbereitet. Mein Ziel war es also damals, 3-mal dahin zu gehen. Und das lief eigentlich auch alles super. Dann musste ich den Syllabus wechseln und dann fange ich natürlich einfach von vorne an. Ich meine, die haben das Rad jetzt nicht neu erfunden, aber trotzdem muss ich natürlich die Fragen nochmal durchgehen, ja, weil manche Themengebiete wurden schon geändert, manche wurden ein bisschen, ja, da wurden mehr ins Detail gefragt, manche wurden ganz rausgenommen und deswegen, das Risiko gehe ich ja nicht ein. Da gucke ich mir die ganzen Fragen nochmal an und beschäftige mich damit. Das wirft dann natürlich auch ein bisschen zurück. Das ist so, ja.
Wie viele Fragen hast du gelernt?
Sehr viele. Also bei Aviation Exam kann man mittlerweile, glaube ich, an die 16.000 klicken. Ich habe dann die 16.000 von ATP Questions mir auch nochmal zu Gemüte geführt und ich habe mir dann auch nochmal 7.000 von Bristol Ground School auch nochmal zu Gemüte geführt. Also ich habe wirklich viel Zeit investiert und es war ein toller Moment, als endlich der Brief kam. Hallo, Sie haben alles bestanden. Oh, hallo, danke. Das war. Da habe ich auch einen Tag hier tatsächlich in der Küche immer vor meinem vom Fenster gehockt, ja quasi gewohnt, mich eingerichtet, auf den Postmann gewartet, die natürlich gestreikt haben in der Woche, ist ja klar. Ja. Das heißt, da hatte ich dann auch noch mal extra Wartezeit. Also der Nervenkitzel hielt bis zum Ende an.
Wow, 40.000 Fragen waren das dann fast. Krass, oder?
Ja, das ist wirklich so, ja, tatsächlich. Ich habe auch für manche Fächer noch ein bisschen mehr gemacht, bei Airframes zum Beispiel. Da waren so viele Fragen, die waren so spezifisch, auch teilweise musterspezifisch. Und letzten Endes kann man im neuen Syllabus viel erkennen, dass vieles auf die H145 ausgemünzt ist. Wenn man mal so ein bisschen sich da reinfuchst, dann erkennt man da vieles wieder, sagen wir es mal so. Und dann bin ich wirklich zu Freunden die H145 fliegend gefahren und habe mir die einfach erklären lassen. Da bin ich dahin gefahren und habe mir eine H145 erklären lassen. Ja, und durch solche kleinen Details, die man dann irgendwo überall mal aufschnappt. Ja, und manche Fragen kommen ja auch aus der Fläche, das muss man auch sagen. Also manche Fragen sind ja aus der Fläche einfach da reingepackt und die machen dann für Hubschrauberpiloten im ersten Moment auch gar keinen Sinn. Ja, ich hatte dann das Glück, wie gesagt, mein bester Freund ist auch Pilot, aber er fliegt Fläche. Ja, der konnte dann mal so ein bisschen Abhilfe schaffen. Ja, ich bin dann auch zu ihm gefahren, hab daheim immer sein Flugzeug erklärt. Ja, wie funktioniert hier was? Wie funktioniert hier was technisch? Und ja, letzten Endes haben auch viele geholfen, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Ja, bei den ganzen zigtausend Fragen, ne? Ich finde es halt immer faszinierend, dass, auch wie wir jetzt wieder darüber reden, es ist total klar, dass man einen großen Teil auswendig lernen muss oder einen ganzen Teil auswendig lernen muss, weil man sich das teilweise einfach mit der Theorie, egal wie gut man ist, nicht mehr erklären kann. Also ich weiß auch noch, ich hatte eine Frage in Meteorologie, die hat dann auf einen Mikroklima von am Tag wird die erwärmt sich das Land schneller und in der Tag kühlt das Wasser langsamer aus. Deswegen hast du tagsüber Sonnenwind und nachts Sonnenwind. Und ich bin in dem Moment in meinem Kopf aber von einem größeren Klima ausgegangen, so mehr von den Strömungen, so Grönland tief und sowas, ne?
Ja.
Azoren hoch, und hatte den Wind von der ganz anderen Seite und war mir total sicher, dass es richtig ist. Hat es aber in meinem Kopf falsch verknüpft, auf was die raus wollen. Und das meine ich halt damit, dass man ganz oft sich Fragen vorlernen muss, damit man auch weiß, wo der Fragensteller überhaupt hin will.
Ja, absolut. Absolut. Auch oft kommt auch die Sprachbarriere dazu. Ich meine, die ganzen Länder können ja ihre eigenen Fragen angeben. Und da sind natürlich ab und zu auch Übersetzungsfehler drin. Also ich hatte auch einige Fragen, die verstehe ich inhaltlich auch nicht. Verstehe ich bis heute nicht. Also ja. Das ist dann auch bei Aviation Exam tatsächlich auch so vermerkt. Diese Frage macht keinen Sinn. Es ist halt Antwort B, ja. Nehmen Sie weiter. Also
das in der Hoffnung, dass es beim LBA auch B ist, ne?
Ja, das gab es tatsächlich im alten und neuen Syllabus sehr oft, dass eine Frage, die ich bereits kannte, im neuen Syllabus eine andere Antwort hat. Und dann stand tatsächlich im Kommentarfeld, Schüler des Syllabus 2016, wählen bitte Antwort A. Und Schüler des Syllabus 2000, was ist jetzt 21 ist, glaube ich, ne? Also des neuen Syllabus, wählen bitte Antwort B. Ach so. Ah, jetzt ist es auf einmal anders.
Ja, das jetzt erklärt sich das.
Ja, klar.
Man muss aber dazu sagen, dass, weil es ist ja nicht immer, wenn dann Antwort A ist, ist ja nicht immer Antwort A auch in der Prüfung, sondern die variieren genau. Ja. Ne? Also die genau, können ja A, B, C, D sein sozusagen, ja. Aber die ja. Lösung unter A, egal richtig. Unter welchen Buchstaben die in der Prüfung auftaucht sozusagen. Ne?
Genau. Ja, da gibt es natürlich auch ein großes Fehlerpotenzial, weil in der App kann ich ja einstellen, ob die das auch durchtauschen. Und wenn ich natürlich als Schüler eingestellt habe, dass es immer das Gleiche ist, dann merke ich mir natürlich einfach nur, ja, gut, ist Antwort A, aber ich weiß gar nicht, was dahinter steht. Das ist natürlich wenig sinnvoll. Das ist natürlich in der echten Prüfung einfach Essig. Klar.
Das ist richtig. Tim, wie war das in deiner Berufspilotenprüfung? Ach so, nee, Entschuldigung, wenn du bei Yannick noch
Fragen. Nee, ich war auch schon bei dir, Andreas. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, wenn ich jetzt schon wieder mit App lernen und durchtauschende Antworten und so, ich weiß nicht, wie du damals gelernt hast. Bei mir war es definitiv noch so, ich hatte eine CD-ROM. Damit konnte ich mir Aviation Exam auf meinen Rechner laden und dann konnte ich da den Fragenpool durcharbeiten. Das war aber natürlich alles sehr starr und da konntest du gar nicht durchtauschen lassen. Und ich hatte wirklich ungelogen noch einen dicken DIN A4-Ordner mit Fragen, die ich so handschriftlich durchgearbeitet habe und mir dann danach noch einen Lösungsblock genommen habe. Also es war noch so am Digitalisieren dran.
Ja, genau. Bei mir war das... Wie war das bei mir? Bei mir, ich hatte einen Dongle für den Computer, dass man ich weiß gar nicht mehr, das war auch eine CD, dass man nicht brennen kann, da musste ich einen Dongle hinten Computer machen und ich hatte 13 oder 14 Aktenordner noch dazu. Da war allerdings der Fragenkatalog noch nicht so groß, als ich meine Prüfung damals gemacht habe. Und ich habe mit dem Fragenkatalog, der war so klein, den konntest du auf Papier ausdrucken, dass du halt zwar einen dicken Papierordner hattest, klar, aber du konntest es auf Papier lernen, weil ich lerne irgendwie leichter auf Papier. Und so war das damals noch. Aber das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her.
Also die Ordner habe ich tatsächlich auch noch. Alle 13 Ordner habe ich tatsächlich auch noch bekommen und habe mit denen auch gearbeitet. Muss man leider sagen, öfter auch mal ein paar falsche Sachen dabei oder auch Dinge, die in dem neuen Syllabus einfach auch tatsächlich anders erklärt werden. Das war bei mir so das Problem. Das Problem waren ja alle. Also ich meine, ich bin jetzt nicht der einzige Kurs gewesen. Das ist das Problem, was uns alle da überkommen hat sozusagen. Ja. Grundsätzlich war ich auch immer ein Fan von den Ordnern. Und ich glaube auch, dass sich das reine Verständnis für uns alle gar nicht wirklich verändert hat. Die Fragen sind zwar mehr geworden, aber das, was wir lernen müssen, also worum es auch wirklich geht, ich weiß jetzt nicht, ob sich das so viel verändert hat. Es wird irgendwie gefühlt nur jedes Jahr abstruser, weil immer mehr Fragen dazu kommen, die ich einfach nicht brauche. Und das Problem dadurch, was ich immer sehe, ist, ich bin als Schüler natürlich auch total übersättigt. Weil ich schaue mir diese ganzen Fragen an und letzten Endes möchte ich natürlich ein guter Pilot werden. Aber um das zu werden, muss ich den Schein halt auch erstmal bestehen. Das heißt, mein Ziel ist es natürlich schon, diese Prüfung zu bestehen. Wenn ich mich dann mit diesen ganzen Dingen beschäftigen muss, verliere ich das Wesentliche teilweise einfach aus den Augen. Weil man so übersättigt ist mit Dingen, die man nie wieder braucht, wie diese Sandkorn. Das ist ja unglaublich. Ja. Oder wie groß muss ein Nasenspray sein? Auch eine neue Frage im Syllabus.
Jetzt haben wir viel über die Theorie gesprochen. Theorie ist super wichtig und auch super intensiv, wie man merkt. Ne? Macht super viel ja, Kapazitäten weg, weil man sich unfassbar darauf konzentrieren muss, weil man ohne Theorieprüfung, bestandene Theorieprüfung, keine praktische Prüfung. Aber lassen wir es jetzt mal beiseite, das haben wir jetzt bestanden. Gehen wir nochmal in die Praxis, was ja viel mehr Spaß macht. Dafür machen wir den ganzen Theoriequatsch, ja, dass wir auch in die Luft kommen. Gibt's da besondere Momente in deiner Ausbildung, wo du sagst, das war nochmal ein Quantensprung in der Ausbildung, danach habe ich es richtig begriffen oder danach lief es richtig gut?
Tatsächlich, ja. In der CPL-Ausbildung hatte ich eine Stunde auf der R44, da haben wir Autorotation gemacht und es ging darum, bestimmte Positionen mit der Autorotation zu treffen, sprich verkürzen, verlängern und einfach so ein bisschen mit dem Hubschrauber zu arbeiten. Und das war für mich irgendwie ein Schlüsselmoment, weil ich habe die Aufgabe bekommen, okay, neben dem Hochsitz wollen wir jetzt rauskommen und genau neben dem Hochsitz. Und es hat einfach genau gepasst. Es war also unfassbar, weil auf einmal hatte man das Gefühl, man kann diesen Hubschrauber tatsächlich doch auch wirklich steuern. Ich meine, ich habe auch schon 120 Stunden gemacht, aber ich kann es auch tatsächlich. Das war für mich wirklich irgendwie der entscheidende Moment. Und eine Kontrollzone-Einflug einmal. Einmal Kontrollzone, wo war es denn nochmal? Rammstein war es, genau. Rammstein, also amerikanische Luftwaffenbasis. Das hat mich in der Kontrollzone irgendwie frei gemacht. Weil da dachte ich, oh ja, wenn die mit mir schon ganz gut zufrieden sind, dann werde ich es in Mannheim wohl auch schaffen. Ja, das war so mein Blitzmoment, sag ich mal.
Und zur PPL, was würdest du sagen, was hattest du da für einen Stand, als du die Prüfung gestanden hast? Wie hast du dich da gefühlt? Im Gegensatz zu diesen Sprüngen, bis du den CPL gemacht hast? Würdest du sagen, da ist ein Riesenunterschied? Oder ist es eigentlich das Gleiche, nur mit ein bisschen mehr Erfahrung?
Ich würde sagen, es ist ein brachialer Unterschied. Also mit die PPL, da hatte ich, ich meine, um 50 oder 55 Stunden Flugerfahrung. Und das war schon sehr wenig. Also ich meine, ich konnte den Hubschrauber schon fliegen und auch von A nach B, das ist alles ganz in Ordnung. Und ich konnte auch outrotieren irgendwo, aber es war schon noch alles sehr, sehr am Anfang, sehr rudimentär. Es war schon auch noch irgendwo digitales Fliegen. Ja, so 1-0, immer nur Stick fort, Stick zurück, aber nicht so dieses Gefühlvolle dabei. Ich meine, da ist man jetzt auch noch nicht auf einem hohen Level, das ist klar, aber deutlich, deutlich mehr als beim PPL. Also ich finde, der Sprung vom PPL zum CPL ist nochmal wirklich, wirklich enorm. Also deswegen, ich kann auch viele Privatpiloten verstehen, die sagen, sie möchten, obwohl sie nie kommerziell fliegen wollen, doch nochmal ein CPL machen zu Schulungszwecken. Das kann ich absolut verstehen. Das kann ich absolut verstehen.
Wie viele Stunden hast du bei deinem PPL-Prüfung?
Ich bin mir gar nicht ganz sicher, mein Flugbuch leider auch gerade nicht hier. Es müssten so 50, 55 Stunden gewesen sein.
Okay, nur für die Leute, wenn sie zuhören, dass sie einen Anhaltspunkt haben, weißt du, so, dass man sagt, so, das ist so. Das ist ja, nämlich übrigens auch die klassische Range, wenn man ein PPL macht. 50 bis 60 Stunden ist der typische PPL-Prüfungskandidat, sag ich jetzt mal, ja.
Da war ich eigentlich auch ja sehr durchschnittlich. Das haben meine Fluglehrer auch so gesagt. Also jetzt weder der Allerbeste noch der Allerschlechteste, war ich einfach gut im Mittelfeld. Ja. Ich meine, sag mal, jeder Schüler kann auch was anderes gut. Ja, manche haben beim Hovern eher ein Problem, manche haben bei Autorotation eher ein Problem, manche haben mit der Platzrunde ein Problem. Das ist ja individuell und das ist jetzt auch nichts gut oder nichts schlecht. Ich habe zum Beispiel beim Hovern eine Stunde länger gebraucht, dafür eine Autorotation eine Stunde weniger. Herzlichen Glückwunsch. Am Ende habe ich genau dieselbe Stundenanzahl und da muss man sich auch, vielleicht auch an die Schüler, die zuhören, jetzt nicht so viel Stress machen, gerade am Anfang. Also die Stunden, die holt man in der Regel eigentlich immer wieder raus. Also so ist es. Da muss man sich jetzt keinen Stress machen, weil man einfach mal eine Stunde mehr gebraucht hat irgendwo. Das ist irrelevant.
Das ist richtig, ja. Ja, man darf sich auch wirklich diesen Stress nicht machen. Ich habe das oft, dass viele sagen, oh, jetzt, ne? Früher hatten wir Mission Cards und auf diesen Mission Cards war dann praktisch drauf, so viel wollen wir im Hover verbringen, so viel in der Platzrunde, aber das war halt nur dieses gesetzliche Minimum von 45 Stunden, auf das die ausgelegt waren. Ja, und viele denken sich, ich muss mit 45 rauskommen. Totaler Blödsinn. Ist totaler Quatsch. Fragt auch hinterher kein Mensch mehr nach. Ja, weil ich muss meine Berufspilotenstunden so oder so fliegen. Das ist total wurscht, ob ich dann mit 48 oder mit 60 Stunden ein PPL mache. Das spielt überhaupt keine Rolle.
Absolut. Ich glaube, viele haben auch ein bisschen Sorge wegen dem Geld dahinter, was dahinter steckt, weil das ist kein Geheimnis. Ein Hubschrauberpilotenschein ist natürlich sehr teuer. Und wenn ich jetzt Angst hätte, jetzt, okay, ich bräuchte jetzt noch 5 oder 10 Stunden mehr und gerade auf einer 44, dann geht es natürlich schon noch ins Portemonnaie. Das muss man natürlich auch ganz klar bedenken. Aber jetzt nicht als Stressfaktor bedenken, sondern letzten Endes tut sich das immer aus. Ne? Das muss man natürlich dazu sagen.
Tim, wollen wir mal aufzählen, was gibt's denn alles für Prüfungen? Wie viel muss denn ein Pilot eigentlich so machen, überhaupt generell? Was fällt, mal gucken, ob wir alles zusammenkriegen. Also ich fange jetzt einfach mal an. Also wir fangen mal an beim PPL. Die erste kleine Prüfung ist der Solo-Check sozusagen. Dann kommt ja die Privatpilotenprüfung. Dann kommt, na Moment, der Solo-Überland, der kommt ja auch noch, der Check. Dann kommt die Privatpilotenprüfung. Dann kommt die Berufspilotenprüfung. Dann ja,
du
kommt.
Du hast vorher auch immer noch die Prüfungsreife, die festgestellt werden muss. Ja, das ist ja im Prinzip stimmt. auch ein Prüfflug jeweils.
Genau. Dann beim Kommandantenkurs gibt es keinen Check. Dann kommt der OPC, der erste. Dann kommt natürlich die ganze Zeit deine Type Rating Verlängerung. Die fängt ja nach dem PPL schon an. Die gibt es auch noch. Außer am OPC, das ist der Operator Proficiency Check. Den muss man machen, damit man eigentlich die Vorgaben des Operators, also des Betreibers, für den man fliegt, erfüllt. Dann, was gibt es noch? Außer dem LPC, License Proficiency Check, das ist praktisch die Verlängerung des Type Ratings.
Gibt's ja, noch im was? Rahmen vom OPC hast du teilweise einen Line-Check, je nachdem.
Ah, der Line-Check, ganz genau, den hast du auf jeden Fall, klar, genau, den gibt es auch noch.
Ey, je nachdem, wie du deine Lizenzen machst, hast du auch noch, nee, das ist nur eine Einweisung, der Nachtflug. Ja gut, wenn du weitergehst zur IFA, hast du das gleiche nochmal in grün, da hast du natürlich dann auch jeweils die Checkflüge und dann klar, später halt als Proficiency entweder kombiniert oder teilweise, wann die Lizenz gemacht wurde, einzeln.
Genau. Genauso wie wenn du Fluglehrer oben drauf packst, ne? Die Prüfung zum Fluglehrer, deine Fluglehrerverlängerung.
Die Kompetenzüberprüfung, deine, ja.
So ist es. Und so läppert sich das zusammen, wobei sich halt der LPC, also die Verlängerung zur Musterberechtigung, die wiederholen sich jedes Jahr für jedes Muster, das man fliegen kann. Manchmal kann man auch welche miteinander kombinieren, aber die wenigsten sind das. Und der OPC, der zweimal im Jahr stattfinden muss, ne?
Schon eine ganze Reihe an Sachen, damit man das Ding überhaupt wieder in die Luft bringen darf. Und es hört nie auf. Ich glaube, deswegen sehen wir auch alle so jung aus und halten uns jung damit, dass wir ständig gefordert werden, unser Gehirn ständig arbeiten muss. Das denkt, wir sind immer noch Studenten.
Ja, das ist gut. Das muss ich mir merken.
Ja, aber ich glaube, es ist wirklich teilweise so. Dadurch, dass du in unserem Beruf immer wieder gefordert wirst, halt auch mental, dass du dich immer wieder mit aktuellen Sachen auseinandersetzen musst und niemals sagen kannst, so, ich setze mich jetzt hin und das, was ich jetzt gelernt habe, reicht die nächsten 15, 20 Jahre. Das ist halt definitiv nicht so, ne? Du siehst das mit dem Syllabus dann auch wieder. Das LBA lässt sich immer auch wieder nette Sachen einfallen. Wenn du mal nur ein Jahr die Füße hochlegst, kann das schon zu lang sein.
Ja, und guck mal, letztes Jahr im Oktober kam die große EASA-Erinnerung wieder, die nächste. Da hat sich so viel geändert. Jetzt ändert sich schon wieder was. Also allein da bei den Vorgaben, wie man irgendwas zu machen hat, ja, das ändert sich ja auch ständig daneben. Manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten, je nachdem, ja.
Ja, auch als Prüfer, ne, geh mal nicht auf die LBA-Seite und nimm das Checkflugprotokoll und sende es ein, da hast du mit Sicherheit eine Revision übersehen. Ja. Also immer schön über die Seite gehen als Prüfer und das aktuelle Formular runterladen, ansonsten legt man sich da wieder selber die Karten.
Das ist richtig, das stimmt, ja, das wurde jetzt gerade erst wieder aktualisiert. Da gebe ich dir vollkommen recht. Janik, du hast deinen Schein noch nicht, gell?
Nee, leider noch nicht. Ist jetzt beantragt. Mal gucken, wie lange es braucht beim LBA. Da scheinen sich ja die Geister. Da hört man ja die wildesten und schlimmsten Zeiten, die es jetzt noch dauert, bis man endlich fliegen kann. Ja. Man kann auch mal das Gute hoffen.
Wenn du jetzt mal an unsere letzte Berufspilotenprüfung zurückdenkst, die ist ja zum Glück noch nicht so lange her. Wenn du die im Geiste nochmal durchgehst, gab es da Sachen, wo du gesagt hast, das hat dir gut gelegen und da hast du gesagt, oder gab es da Sachen, die hast du gesagt, nee, dann lieber nicht? Oder da warst du besonders aufgeregt in dem Moment in der Prüfung? Weil natürlich, also gemein war ich nicht, aber ich habe natürlich die ein oder andere Frage gestellt und nicht machen lassen. Und ich darf ja in so einer Prüfung auch nie als Prüfer sagen, das war jetzt gut oder das war jetzt schlecht, sondern wir müssen das ja immer hinterher alles besprechen, dass ich dich nicht da noch mehr durcheinander bringe. Deswegen sitze ich immer wie so ein stummer Fotograf daneben und darf nichts sagen.
Ja.
Gab es da Momente oder?
Also ich habe mir vor der Prüfung Gedanken gemacht, was macht mir am meisten Sorgen? Und da war, jetzt wirst du vielleicht lachen, Standard Rate Turns meine größte Sorge, die ja dann in der Prüfung verblüffend gut geklappt hat. Und beim VOA hatte ich immer Angst, dass ich mich da irgendwie verzetteln könnte. In der Prüfung selbst, finde ich, ging es dann. Weil sobald man dann auch mit dem Prüfer gesprochen hat und auch arbeiten kann, hat man ja auch eine Möglichkeit, irgendwie seinen Stress dann auch mal irgendwie zu verarbeiten. Sonst hat man immer Stress und Angst ist ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen Respekt davor, was kommt jetzt auf mich zu, was passiert, was ist von mir verlangt. Und dann auf einmal kann ich es dann einfach auch zeigen. Dann kommen mal ein paar Fragen, dann weiß ich, okay, die konnte ich jetzt beantworten. Oder dann soll ich mal irgendwo hin navigieren, dann sehe ich, jetzt habe ich es gefunden. Das sind dann so kleine Erfolgserlebnisse, wo man dann auch selbstsicherer wird, immer innerhalb der Prüfung auch. Mhm. Genau, vor der Kontrollzone, ich sollte Midfield Crossing Frankfurt machen. Das ist ja nun mal grundsätzlich auch eine recht hohe Herausforderung. Ich hatte tatsächlich Glück, ja, Verdi hat gestreikt, das fand ich wunderbar. Ja, wir waren der Einzige auf der Frequenz. Es war wie in einer Geisterstadt, es war fantastisch. Ja, ich durfte direkt durchfliegen, es war denen total egal. Ja, das hat mich natürlich brutal gefreut. Ja.
Stimmt, die Controllerin, also, die hat auch echt gute Laune an dem Tag gehabt.
Ja, ja, mega. Hat auch immer schon auf Deutsch geantwortet. Total egal. Ja. Man versucht so richtig professionell zu wirken mit einem Initial Call, meldet sich an und so weiter. Und dann kommt einer zurück. Ja, ist okay. Fangen Sie durch. Das war schön. Ja.
Tim, wie war das in deiner Berufspilotenprüfung?
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Nein, natürlich kann ich mich dran erinnern. Nein, natürlich kann ich mich dran erinnern. Also ich weiß, dass es relativ gut gelaufen ist. Dass so ich weiß auch noch, dass wir damals ich habe es auf der BK gemacht und wir hatten Autopiloten, zumindest einen dreiachsigen Autopiloten. Und dann kam dieser Klassiker so, jetzt stellen Sie sich mal vor, wir haben hier Bewölkung in 600 Fuß. So der Klassiker, weicht den Ortschaften aus vor dir, ne? Ich dann auch schön den Autopiloten reingeschmissen und dann so ein bisschen Rad gedreht und so getan, als würde ich steuern. Hab gedacht, ah, das läuft ja, ist entspannt. Und dann kam er von hinten auch relativ schnell, so, und jetzt machen wir das Ganze mal von Hand. Das weiß ich nur, dass die Ansage kam. Und ich war der allerletzte von unserem Lehrgang, der geprüft wurde. Da wurden damals erst die 135er geprüft, dann wurde die MD geprüft und als letztes die BK. Wir waren die einzigen, die auf BK geprüft wurden. Und ich weiß noch, dass ich dann in Hangela meine Abschlussautorotation gemacht habe und ich habe gemerkt, verdammt, du kommst da ein bisschen tief raus und ein bisschen schnell. Und ich muss noch einen kalifornischen Riesenflair hingelegt haben, dass die Maschine quasi fast nach oben geguckt hat. Hat aber alles super geklappt, auch händisch, wunderbar funktioniert. Und dann kamen meine Mitprüflinge dann auch an und meinten, oh, das war aber ganz schön sportlich, wie du hereingekommen bist. Ja, nee, okay. Das sind so die Highlights, an die man sich noch erinnern kann. Ja, und ansonsten lief es, glaube ich, bei mir auch relativ rund. Aber wie der Janik gesagt hat, man macht sich vorher unfassbar viele Gedanken bei so einer Prüfung. Und ich kriege das gerade auch bei unseren Schülern wieder mit. Die haben in 3 Wochen ihre Prüfung. Ich finde es halt witzig, auch gerade dieser Standard-Rate-Turn, ne? Ich weiß nicht, wie die Jungs sich fühlen, aber für mich ist das auch so, das ist die einfachste Übung, um zu gucken, wie weit ist jemand schon mit dem Hubschrauber verschmolzen. Weil wer es nicht kennt, Standard-Rate-Turn heißt einfach, dass man mit einer vorgeschriebenen Schräglage einen 360-Grad-Kreis fliegt und dabei die Geschwindigkeit behält, die Höhe behält und das Ganze ist dann genau nach 2 Minuten vorbei, wenn man das perfekt macht. Ja, daher ist es halt eine perfekte Übung, um sauberes Handling abzuprüfen. Und deswegen haben die meisten auch Angst davor, weil man sieht es selber und man kann es so fühlen. Funktioniert es jetzt oder funktioniert es nicht? Und wie der Janik sagt, man ist dann schon an einem Punkt, da funktioniert das eigentlich immer ganz gut.
Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, man muss dazu sagen, bei meiner Prüfung war es noch so, daran erinnere ich mich auch noch ganz gut. Wir hatten ja erst überlegt, ob wir die Prüfung vielleicht auch verschieben sollen aufgrund der Wetterlage. Wir hatten nämlich Windböen gemeldet. Die waren dann letzten Endes gar nicht, also ich habe sie jedenfalls nicht so stark wahrgenommen. Ich denke, du auch nicht, Andreas. Aber gemeldet waren halt, war halt schon viel Wind. Ja, das hat mein Kopfkino natürlich noch mehr angesprochen. Ja, wenn man jetzt genau 2 Minuten turnen soll, nicht steigen soll, nicht sinken soll, die Geschwindigkeit nicht verlieren soll und natürlich auch keine kriegen soll, also mehr kriegen soll. Und dann hat man Guessing 25 Knoten oder mehr. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber hatte ich Gott sei Dank auch nicht. Also ich hatte eigentlich Glück, muss man auch viel sagen. Ich meine, es war ein bisschen Können dabei. Nein, grundsätzlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, klar.
Wenn es zu doll gewesen wäre von Wind und von Böen her, dann weiß ich das ja als Prüfer auch und sag nicht dann, Janik, also das habe ich mir jetzt ein bisschen besser vorgestellt bei dem Wetter, sondern dann lasse ich das natürlich in die Bewertung mit einfließen, weil ich einfach sage, also sorry, ne, ist ja nicht schlimm, wenn es ein bisschen böig ist, da kannst du auch nichts für. Aber du hast das gut gemacht, also von daher war ich da ganz entspannt.
Ja, das freut mich sehr. Das war auch meine insgeheime Hoffnung, dass man das dann auch beim Wind so ein bisschen mit einbezieht. Das war auch mal Menschlichkeit walten lässt, wie man so schön sagt, ja.
Ja, muss ja. Ich meine, es gibt zwar schon so Windvorgaben, wo man dann sagt, bis dahin machen wir es. Und danach frage ich dann den Bewerber, pass mal auf, es ist ein bisschen windiger, wollen wir es trotzdem machen? Ja, weil dann steigt natürlich die Aufregung vielleicht oder vielleicht klappt das eine oder andere nicht so. Es ist ja dann auch immer gefährlich, dass die Leute dann irgendwann in der Prüfung aussteigen, wenn sie irgendwie so das Gefühl haben, das war nix und das war nicht so richtig, weil vielleicht deren Ansprüche so hoch sind, die gar nicht so hoch sein müssen. Und dann steigen die irgendwann fast aus, wo man dann denkt, jetzt entspann dich mal. Ja, ich darf ja wieder nicht sagen, das war gut, das war schlecht, das muss ich mir für hinterher aufheben. Aber ja, nee, also so ein bisschen lasse ich das schon mit einfließen, weil könnte ja auch nichts für. Ja.
Und weißt du, wie hoch die Winde sind, bis zu welchem Punkt man sagt, das kann man gut machen? Und ab wann man sagt, ja.
Den Standard-Rate-Turn meinst du jetzt?
Ja.
Du, das hängt davon ab, mit welchem Hubschrauber willst du es fliegen? Mit der R22 oder mit der EC-155? Das
Achso, ich dachte, es gäbe jetzt vielleicht davon von der EASA eine Vorgabe bis
so. Nein. Okay. Nein. Okay. Es gibt nochmal so, wo man sagt, pass mal auf, bis so und so viel Knoten geht man zum Beispiel in der Schulung, in der Pilotenausbildung schulen. Das sind meistens so 10 oder 15 Knoten und danach sagt man dann, okay, macht keinen Sinn oder wir machen eine Starkwindeinweisung. Aber so in der Prüfung selbst, gerade mit Böen, gibt es da keine Sache, wo man jetzt irgendwie sagt, bis dahin nicht. Letztendlich entscheidet das dann der Bewerber oder eben auch der Prüfer, wo man sagt, das macht jetzt Sinn oder das macht jetzt gar keinen Sinn mehr. Ja. Oder, naja, so ist es. Aber Standard Rate Turn, ach, es lässt sich eigentlich gut fliegen. Eigentlich so ein Ding, oder? Ich meine, irgendwie gleicht sich's ja aus. Dann bist du bei der Einkurve mit dem Wind schneller rum und gegen den Wind dauert es dann wieder vielleicht ein bisschen länger irgendwie. Oder?
Ja.
Ich finde es ein schönes Manöver. Fliegt mal selten, aber ist eine schöne Sache. Wie der Tim schon so schön gesagt hat, ne, dass das wirklich so ein Indikator dafür ist, wie gut jemand mit diesem Hubschrauber vertraut ist.
Ja, gerade wenn du in den Wind drehst, aus dem Wind drehst, ob derjenige schon so ein bisschen vor dem Hubschrauber ist, das mitkriegt, schon mal ein bisschen Leistung wegdrückt oder ein bisschen Leistung zieht und dann immer abgleicht, 15 Sekunden, wo sind wir von unserem Turn her, muss ich beschleunigen im Turn, muss ich verlangsamen. Ja, das ist halt genau das, wo man dann das Handling abprüfen kann und sehen kann, wo ist er denn? Ist er gerade voll hinten dran, muss ich jetzt wieder noch eine noch angenehmere Atmosphäre als Prüfer schaffen, damit er sich wohler fühlt und besser fliegt? Oder kann ich noch ein bisschen was draufpacken und ihm mal auf den Zahn fühlen und gucken, wie weit ich gehen kann? Also in netter Weise, wie weit ich gehen kann.
Genau. Das Beste, was du machen kannst, wenn er da voll konzentriert in diesem Turn sitzt, du stellst ihm einfach ein paar schwierige Fragen, Rechenaufgaben. dann weißt du genau, wenn er das jetzt auch noch löst, okay, dann ist noch Luft nach oben. Ja,
ja, da freut man sich als Schüler total über die Herausforderung natürlich. Ja. Das nimmt man einfach dankend an.
Glaube ich dir, ja.
Im schlimmsten Fall hast du ja eine zweite Chance.
Ja,
das ist auch was, das ist halt bei den Prüfungsflügen so, man kann dann jeden Teil einmal wiederholen, wenn man zum Beispiel zweimal die Autorotation vermasselt hat, dass der Prüfer sagt, das war jetzt zweimal nix, dann ist dieser Teil auch nicht bestanden. Also da gibt's dann auch wieder ganz klare Vorschriften.
Ja. Genau. Aber man hat natürlich als Schüler auch selbst den Anspruch, es beim ersten Mal zu bestehen. Also ich meine, das ist natürlich klar das Ziel. Ja, man möchte natürlich sich auch nicht eingestehen, wenn man es jetzt nicht bestehen würde. Das muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen. Also da denkt man natürlich auch so ein bisschen an sich.
Ja, vor allem mit der zweiten Autorotation, da steigt dann manchmal auch bei vielen dann nochmal die Anspannung, weil sie denken, wenn es jetzt nicht klappt, dann ist vorbei, so ungefähr. Ja, und ich denke mir halt, komm, jetzt hast du es das erste Mal doch gemerkt, was so das Problem war. Jetzt müsste die zweite ja eigentlich viel, viel leichter sein, weil jetzt haben wir mal eine gemacht zusammen. Du hast gesehen, das war mein Thema, da achtest du jetzt ein bisschen mehr drauf. Ne? Aber ja, das ist halt je nach Mensch immer ganz unterschiedlich, wie das dann verläuft. Ja. Die Autorotation.
Ja, es gibt ja grundsätzlich auch ganz verschiedene Charaktere in der Luftfahrt. Tim hat ja schon mal gesagt, es gibt manche, die muss man eher zum Glück zwingen. Es gibt manche, die sind eher ein bisschen übermäßig ruppig unterwegs. Da gibt es natürlich ganz verschiedene Charaktere.
Ja, und da ist es halt interessant, welchen Prüfer du hast. Ne? Ihr zwei habt euch jetzt zusammengefunden. Und wenn da die Chemie stimmt und das Miteinander und man auch so ein empathisches Verständnis gegenseitig hat, dann funktioniert das auch viel besser. Weil wenn die Chemie zwischen Prüfer und Prüfling nicht stimmt, dann funktioniert es einfach auch nicht so gut. Auch wenn das vielleicht ein guter Flug ist oder so, aber dann sagt der Prüfer, was er sehen will und der Schüler versteht es falsch, macht was anderes. Das ist dann auch manchmal schwierig. Also da ist auch manchmal das Zwischenmenschliche, was auch ein großer Faktor sein kann.
Ja, wahnsinniger Faktor. Also wenn ich selbst an meine Prüfung denke und oder auch generell, wenn ich an andere Prüfer denke, die Prüfung abgenommen haben, also da habe ich schon Sachen erlebt, wo ich mir einfach denke, wie kann man denn so unmenschlich in so einer Prüfung sein? Ja, wir sind irgendwie alles Piloten und ich bin immer pro Pilot, weil ich mir denke so, hey, ich will da gar nichts Böses. Ich will da einfach nur gucken, dass das, was die Flugschule mit dir gemacht hat, dass da auch was hängen geblieben ist. Ja, und aber es gibt viele tolle Prüfer, aber es gibt leider auch 1, 2, 3, die ich kennenlernen durfte, da wo ich einfach sage, die machen den Schülern nur nervös, so wie sie sind. Ja, die legen die Hürden schon so hoch vor der Prüfung, wo ich mir denke so, wenn ich da als Schüler antreten würde und dann macht der so einen Spruch, ja, dann da wäre ich raus. Kunst einfach, da wäre ich raus, muss ich persönlich ehrlich sagen. Ja. Ist leider einfach so, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja.
Spricht sich unter Schülern natürlich auch rum, kann man so sagen. Also es gibt jetzt schon Namen, wo man sagt, okay, ja, den möchte ich jetzt nicht auf meinem Prüfungszettel sehen und welche, wo man denkt, ja, die sehe ich schon, ist schon okay und manche, die man gerne hätte, ist klar. Also da spricht sich natürlich auch was rum. In so einer kleinen Szene geht das sehr schnell.
Also das ist interessant, da habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht, weil so viele Prüfer könnt ihr doch eigentlich ja gar nicht kennenlernen, oder?
Nee, aber ich sag mal, man lernt halt viele Flugschüler kennen, nicht nur von der eigenen Flugschule. Okay. Und die erzählen dann mal wieder viel und ich erzähle auch gerne was und jeder teilt ja gerne so seine Erfahrungen. Und ich bin jetzt überhaupt kein Fan von irgendwelchen Lästereien. Also ich gucke die Leute schon immer gerne vorher selber an. Das macht jetzt keinen Sinn. Jetzt hat mir, keine Ahnung, Person XY gesagt, der und der ist blöd. Da kann ich nichts mit anfangen. Also die gucke ich mir schon in der Regel selber an. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt schon viele Horrorgeschichten höre und die sich stapeln bei bestimmten Personen, dann würde ich natürlich versuchen, okay, den brauche ich jetzt in der Prüfung nicht wirklich. Ja. Fliegen tue ich natürlich sofort mit dem. Warum denn nicht? Also habe ich kein Problem mit. Das gucke ich mir dann schon lieber selber an. Aber in der Situation, wo ich generell schon aufgeregt bin, ja, dann nehme ich da lieber jemanden, bei dem ich auch ein gutes Gefühl habe, dass ich da vielleicht auch mit einem Bestanden am Ende rausgehe und nicht nur mit einem moralischen Vortrag.
Ich habe es vergessen, was ich gerade fragen wollte. Ja. Ich hatte so eine schöne Frage, ich habe es vergessen. Ich weiß es nicht. Nee,
mir fällt's nicht mehr. Dann wart kurz nochmal einen Moment. Ich finde es nämlich witzig, weil dieses mit diesen Urban Legends, ne, und der ist ganz harter Hund und der ist total locker und mit dem kannst du gut fliegen und so. Das hatte ich auch in meiner Ausbildung. Da gab es auch Fluglehrer von der Bundespolizei, die hatten einen Ruf, dass du gedacht hast, boah, wenn ich da einsteige, dann steige ich echt nicht wieder freiwillig aus. Also, die Blöße gebe ich mir nicht. Und ich bin da mit so einem harten Hund geflogen und ich fand, das war ein super Flug. Weil der war hart, ja, aber der war fair. Und das finde ich dann auch immer gut. Ne? Also es gibt auch oft Leute, die Prüfer oder Fluglehrer nicht abkönnen, die viel von einem fordern und ja, schwer sind zu handeln. Aber solange die fair sind, finde ich das immer okay. Ne? Also wenn ich nicht so gut bin und er sagt mir das, ist das schön. Aber von so einem dann Lob zu kriegen, das ist das höchste der Gefühle dann.
Letzten Endes hört man natürlich auch immer nur eine Seite. Man hört natürlich immer nur die Seite, ja, der hat mir Unrecht getan, aber die andere sieht man natürlich auch nie. Das muss man natürlich auch immer wieder dazu sehen. Also ich bin jetzt auch schon mit vielen Piloten in Kontakt gekommen, wo mir vorher, teilweise wirklich, wo ich gewarnt wurde vorher, ja, mit dem ist schwierig und hier und da jetzt kein Fluglehrer, sondern ich meine generell Piloten, die ich mal so getroffen habe. Und das konnte ich bisher noch nie bestätigen. Also bisher bin ich mit jedem davon super klargekommen. Ich konnte nie bestätigen, dass da irgendwas Schlimmes sein soll. Letzten Endes, ja, kommt es auch mal ein bisschen darauf an, wie man den Leuten begegnet. Wenn ich die natürlich direkt schon begegne, auch mit, ja, ich weiß, du bist unsympathisch, dann ist es vielleicht, ja, sind die Karten vielleicht auch schon falsch gelegt. Das muss man einfach so sagen.
Ja, klar, wenn dann zwischen zwei Leuten die Chemie einfach nicht stimmt, kann in der Prüfung ja auch passieren, dass man sich also überhaupt nicht leiden kann. Hatte ich bis jetzt zum Glück noch nicht, aber das kann ja genauso passieren, wo man einfach sagt, okay, beschränken wir uns mal auf das, weswegen wir heute hier sind und alles andere vergessen wir. Das wäre dann natürlich professionelles Arbeiten, aber es macht die Sache natürlich nicht so schön, wie wenn man jetzt sagt, das ist jemand, der mir auch gefühlt irgendwie auf den ersten Blick sympathisch ist eben, ja. Also das Glück hatte ich zum Glück in meinen Prüfungen, die ich bis jetzt hatte, immer, ja. Also da hatte ich selber bei mir selbst nie irgendwie jemanden in der PPL oder in der CPL-Prüfung. Ich überlege gerade, wer mir die Fluglehrerprüfung abgenommen hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Da hatte ich zum Glück nie jemanden, der irgendwie so unsympathisch war, wo ich sage, nee, also das ging gar nicht. Nee.
Das werde ich nie vergessen, meine Fluglehrerprüfung. Da hatte ich drei Prüfer drin sitzen, weil das wieder dann eine Kompetenzüberprüfung von dem einen zum anderen war und dritter wollte Fluglehrer werden. Der ist dann auch nochmal von den anderen beiden. Genau, das war irgendwie, einer wollte Seniorprüfer werden oder das verlängern und dann hat er den FE, ach, ich komme nicht mehr zurecht. auf jeden Fall, einer wollte Fluglehrerprüfer werden, der hat mich dann als Fluglehrer geprüft. FIE, so, jetzt haben wir's. Der hat mich dann geprüft vor dem Senior Flight Instructor Examiner und der wurde wiederum überprüft als Kompetenz. Also hatte ich da drei Leute sitzen, der Flug hat eine Dreiviertelstunde gedauert, das Debriefing untereinander anderthalb Stunden, das war der Hammer. Aber es war gut.
Und alle Augen waren natürlich zum Glück nicht auf dich, sondern jeder hat irgendwie auf jemand anderen geguckt. Gell? Die waren irgendwie alle beschäftigt. Das ist ja manchmal auch ganz praktisch dann.
Ja gut, ich war schon am Ende Target of Interest. Aber ja, nicht schlimm. War alles fair und war alles gut. Aber jeder musste natürlich nochmal was sagen, was ihm aufgefallen ist. Und man lernt durch jeden Kommentar.
Was bei solchen Konstellationen interessant ist, das hatte ich auch schon mal, ist dann, dass, wie du schon sagtest, du lernst durch jeden Kommentar dazu, weil der eine, dem fällt irgendwas anders auf als dem anderen, wo man dann merkt, ach ja, guck mal, interessant, wie unterschiedlich die beiden diese Situation interpretiert haben oder dieses Manöver oder, ne? Ich höre mir sowas immer sehr, sehr gerne an, weil es gibt ja so unterschiedliche Geschmäcker, gerade bei Notverfahren, Autorotation, der eine lieber flach und tief und der andere hoch und das ist ja dann immer ganz unterschiedlich.
Absolut, ja. Janik, wie war das bei dir? Wie viel Fluglehrer hattest du denn in deiner Ausbildung ungefähr?
Oh, da muss ich mal gerade mal kurz in Gedanken zählen. Es müssten so um die 5 verschiedene Fluglehrer gewesen sein. Genau. Die waren aber Gott sei Dank alle recht gut standardisiert, muss man ehrlich sagen. Also da hatte ich jetzt wenig Unterschiede. Klar, jeder hat mal irgendwo eine andere Philosophie. Der eine möchte ein bisschen höher hovern, der eine, dem ist es wichtig, dass der Flair ein bisschen höher kommt, dem der eine meint, ein bisschen tiefer kommt, wie ihr es gerade auch schon gesagt habt. Aber im Großen und Ganzen hatte ich da echt Glück, dass das gut standardisiert war. Also da habe ich jetzt nicht jeden Tag die Fliegerei neu erklärt bekommen. Das ist ja leider eine große Gefahr, die damit einhergeht, wenn man auf Fluglehrer wechselt.
Ja, das stimmt.
Mein CPL habe ich dann tatsächlich aber fast nur mit einem, genau, hatte ich nur zwei Flugstunden mit einem anderen Fluglehrer, den ganzen anderen CPL-Teil habe ich mit einem Fluglehrer gemacht. Jetzt nicht, weil ich die anderen unsympathisch fand, sondern einfach, weil ich da auch gesagt habe, also den CPL-Teil, da hätte ich gerne einen Fluglehrer, mit dem ich dann auch alles durchgehe, der dann auch am Ende gut bewerten kann, wie das so ist. Und da habe ich dann auch realistisches Bild. Ja. Weil wenn ich jetzt 20 Stunden geflogen bin, kann er mir danach auch gut sagen, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ja. Wenn jetzt jeder alle 20 Stunden mit einem anderen fliegst, ja, weiß ich nicht, ob man dann so ein realistisches Bild von einem selbst bekommt. Man hat ja auch mal einen guten, mal einen schlechten Tag. Also da war es mir dann sehr lieb, das mit einem Fluglehrer zu machen.
Was können wir den anderen zukünftigen Schülern, die jetzt vor einer Prüfung stehen, mit auf den Weg geben, wo man sagt, so ist es, Yannick,
willst du von anfangen? Der praktischen oder theoretischen Prüfung?
Nur von der praktischen Prüfung, sagen wir mal.
Von der praktischen Prüfung. Letzten Endes sich immer wieder ins Gewissen holen, dass man ja auch prüfungsreif geschrieben wurde. Das heißt, man steht da jetzt nicht ohne Grund oder weil man irgendwas richtig angekreuzt hat, sondern man hat schon auch Wissen und man hat auch schon auch die Fähigkeit, das zu schaffen, sonst würde einem das ja gar nicht zugetraut werden. Dann sich auf jeden Fall ins Gedächtnis rufen, der Prüfer, der zu einem kommt, ist auch ein Mensch. Das vergisst man ab und zu. Man denkt dann immer, oh ja, da kommt jetzt der Prüfer und er hat dann so ein Damoklesschwert über sich. Aber letzten Endes ist es ein Mensch wie jeder andere und die sind ja auch alle daran interessiert, dass du es bestehst. Also keiner möchte jetzt irgendwie jemanden durchfallen lassen. Und solange man da einfach seine Procedures gut abfliegt und das macht, was man gelernt hat, würde ich sagen, hat man immer eine sehr gute Chance, das Ganze zu bestehen. Nervosität hat jeder. Und das ist auch menschlich. Ne? Also ich glaube nicht, dass da jetzt jemand hingeht und sagt, ach ja, easy going, ja, mach ich eben weg, gleich jetzt noch eben schnell in Urlaub. Das passiert ja nicht. Ja? Also sich da einfach auch nicht selbst fertig zu machen, nicht zu viel Respekt davor zu haben. Klar, natürlich sollte man das Ganze mit einem gewissen Abstand betrachten, aber jetzt nicht so dieses, ja, wie sage ich das? Dem so einen riesen Mantel aufhängen. Kann man das so sagen? Ja, so sagen halt quasi, die Sache größer machen als sie ist. Das ist gut.
Ja, genau.
So, haben wir es auch geschafft.
Ja. Ja, und genauso fühlt es sich dann an, ne? Man weiß so gar nicht richtig, was man sagen soll und dann, so, jetzt ist es geschafft.
Tatsächlich. Also ich weiß noch, ich bin gelandet und dann reicht mir Andreas die Hand und sagt, ja, willkommen in der Berufspilotenwelt. Und da bin ich erstmal völlig von Kopf gestoßen. Also klar, man freut sich natürlich, aber man kann es gar nicht wahrnehmen.
Wie, was soll das denn jetzt?
Ach ja, gut, alles klar, danke. Ach so, ich habe bestanden. Ach so, habe ich gar nicht wahrgenommen. Ja. Ja, cool, ja. Und wenn man dann den Zettel bekommt, wo auch bestanden abgehakt ist, das ist ja der schönste Moment. Ja. Einfach diesen Zettel hat, bestanden, danke. Ja. Auch die schönste Fahrt nach Hause von der Flugschule, kann ich sagen.
Ja, das glaube ich dir.
Ja.
Tim, was würdest du den Leuten noch mitgeben?
Das, was Yannick gesagt hat, auf jeden Fall. Und tja, es ist immer schwer, so einen allgemeinen Tipp zu geben, weil ich finde immer, ein Mindset ist wichtig. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, bereitet euch gut vor. Ihr kriegt vorher auch so eine Route, die ihr planen sollt. Überlegt euch schon mal, was auf dem Weg passieren könnte, wo man auf dem Weg vielleicht Notverfahren einplanen könnte, die trainiert werden. Dass man sich selber schon mal so ein Konzept erarbeitet, wie man was vielleicht abgehen würde, geht vorher durch. Wenn er mir irgendwann Engine Fire einspielt, was sind die Callouts, wie reagiere ich? Alle Notverfahren im Geiste nochmal durchspielen und ganz wichtig, sich an dem Tag sonst nichts vornehmen. Nicht so nach dem Motto, ich habe um 13 Uhr dann die Prüfung, dann kann ich ja vormittags noch zum Zahnarzt, zum normalen Check oder so. Entspannt euch morgens, nehmt euch den ganzen Tag frei, weil ansonsten ist da immer irgendwas anderes noch im Kopf, was mitgeistert und das ist an dem Tag total hinderlich. Man sollte den Kopf möglichst frei haben, so entspannt wie möglichst reingehen. Aber dadurch, dass es eine Prüfung ist, hat man wahrscheinlich trotzdem so eine gewisse Tension, die sich da durchziehen sollte, dass man das auch vernünftig hinkriegt.
Richtig. Schön. Toll gesagt, ja. Aber ich könnte es nicht besser sagen, als das, was ihr zwei schon gesagt habt. Also wirklich, es ist so, nehmt euch die Zeit, bereitet euch auf die Sachen einfach gut vor. Und auch dafür muss man sich vorher die Zeit nehmen. Der Rest ist ja, man hat ja alles schon mal gemacht. Ja, also die Flugschule lässt dann ja nicht zur Prüfung zu, wenn man es nicht gemacht hat. Man hat alles schon mal gemacht von dem, was in der Prüfung drankommt. Und von daher muss die Aufregung gar nicht so groß sein. Tja, super. Vielen, vielen Dank, Yannick, dass du heute mit dabei warst, dass du das dich getraut hast.
Ja, immer wieder gerne.
Wir drücken dir auf jeden Fall alle ganz doll die Daumen. Wie ist jetzt, darfst du sagen, wie es bei dir weitergeht jetzt nach der Prüfung?
Ja, ich habe Gott sei Dank das große Glück, tatsächlich direkt einen Job gefunden zu haben, auch über Vitamin B. Also ich kannte einfach jemanden schon, der jemanden kannte. Ja, ich habe jetzt das Glück, nahe meines Heimatortes bald Rundflüge fliegen zu können, auch auf der Robinson R44. Und das ist eigentlich der perfekte Einstieg. Also besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Jetzt geht's endlich los in die richtige Fliegerei.
Cool. Glückwunsch dazu.
Vielen Dank.
Super. Also danke, Yannick. Danke, Tim, dass du mit dabei warst und dass ihr beide mit dabei wart und dass wir das zu dritt heute wieder machen durften. Ich habe mich sehr gefreut, mal über dieses Thema zu reden, weil ich finde es immer unendlich spannend, weil Prüfung hat halt irgendwie sowas auch von Dynamisches. Du weißt nicht, wie es ausgeht. Du hoffst, dass es gut ausgeht, aber es kann ja manchmal immer noch irgendein Faktor damit reinspielen in der Universität, wo es dann doch wirklich schwierig wird. Ja. Dann, wer noch Fragen dazu hat, kann uns gerne eine Nachricht natürlich schreiben über unseren Instagram-Kanal. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir posten dann dazu auch wieder was. Und dann vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, von mir, Yannick, auch nochmal danke an dich. Wir sehen uns ja dann wahrscheinlich irgendwann über NRW im Luftraum und hören uns.
Ich hoffe doch.
Und bis dahin, dir alles Gute, da draußen alles Gute. Bis bald.
Vielen Dank euch, dass ich dabei sein durfte.
Gerne, danke dir. Ciao.